Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder euer wöchentlicher, vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto von Mr. Futsal. Mit mir heute, euer Futsal-Economist hier am Mikrofon und auf der anderen Seite David Becker, unser Futsal-Theoretiker. Hi David, ich grüße dich.
Hi, vielen Dank, dass ich wieder mal mitmachen durfte nach einer recht langen Pause.
Ja, du hast jetzt den zweiten Podcast nach dem neuen Format, der dritte in Summe, oder?
Ja. Ist das erst? Ist das noch nicht der vierte in Summe?
Ah, ist schon der vierte? Ach, guck mal, das geht so schnell, David. Du bist einfach im Universum drin. Zack.
Naja, es geht.
Nee, freue mich ja, dass du wieder Zeit hast heute. Wir nehmen jetzt hier Sonntagabend auf, denn wir haben gedacht, schnell nach dem Länderspiel, weil Mittwoch kommt ja dann schon das nächste gegen Frankreich. Und damit wir direkt in der Diskussion sind mit dem Länderspiel, ja, hauen wir einfach heute am Sonntagabend raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, lohnt sich ja, oder? Darüber heute zu reden und über das gestrige Spiel und dann hoffentlich auch noch Mittwoch über das nächste Spiel.
Steht so viel an? Genau, lass uns Content produzieren. Ich würde wieder, wie immer, standardmäßig vorschlagen, ohne Gegenstimme, dass wir die News durchgehen, dann Regionalligen und dann widmen wir uns natürlich dem Auftritt in Chemnitz unserer deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Ja, oder? Klingt gut?
Ja, genau. Lass uns so machen, ja. Fang an.
Wäre jetzt echt mal witzig gewesen, wenn du einfach widersprochen hättest. Also das wäre
ja. Ja, vielleicht in Zukunft mal.
Dann kann ich hier direkt stumm schalten. Nee, passt. Ich fange mal an mit den News. Wir hatten einige Feedbacks und ich habe mir auch selbst ein Feedback gegeben, nämlich zur letzten Folge. Da habe ich unseren Hans-Jürgen Huth aus Brandenburg, aus Ostdeutschland verwechselt mit einem ehemaligen Bundesligaspieler und dachte erst, Hans-Jürgen Huth wäre dieser Spieler, der mal irgendwie da war im Osten im Futsal. Und dann habe ich nachgeschaut, mit wem ich ihn verwechselt habe. Und es handelt sich um Sebastian Helbig, der früher Bayer Leverkusen in den 90ern, Anfang 2000er in der Fußball-Bundesliga gespielt hat und dann tatsächlich 2017 beim VfL Hohenstein Ernsthal damals aufgeschlagen ist und dann auch beim Länderauswahlturnier dabei war, meine ich. Und damit habe ich den Hans-Jürgen Huth verwechselt. Sagt dir noch der Spieler Sebastian Helbig was? Du bist ja erst später in den Futsal gekommen.
Boah, nee, da bin ich viel zu spät reingekommen in Futsal. Nee, da habe ich keine Ahnung.
Schade eigentlich, weil es echt nicht viele dieser ehemaligen Fußballprofis gibt. Wir kennen Timo Heinze, klar, sehr präsent, der mit dabei war, der jetzt aber erstmal auf dem Papier nur Drittligaspieler war, aber natürlich in der Bayern-Jugend komplett auf Bundesliga-Niveau war. Aber sonst halt wirklich Bundesliga-Fußballer hatten wir nur bei den Warriors Saar. Wie hieß er denn?
Ich weiß es nicht. Ich bin so lange noch nicht da, dass ich sowas weiß.
Das war auch ehemaliger Fußballspieler. Richtig, bei den Warriors aus Saar. Sind auch nicht mehr dabei. Immer hatten sich mal angemeldet für die deutsche Meisterschaft, weil man sich damals leicht qualifizieren konnte über Südwest. Ja, Christian weiß es, der sagt uns das dann. Naja, Sebastian Helbig war der Spieler, den ich meinte. So, dann hat sich bei uns gemeldet, das muss man hier durchgehen. Ja, ganz spannend, Kevin hatte sich gemeldet und hat uns ein YouTube-Video geschickt über Sandro Wagner und wie er in einem Fußballvideo eben, YouTube-Video über Fußball und Jugendausbildung spricht. Und ja, und da immer wieder, ja, 4 gegen 4 findet er super. Und klar, Fininho erwähnt er, Fußball wird halt gar nicht erwähnt. Aber die Prinzipien, die er erwähnt, waren total Futsal. Ich habe es auch bei uns in die Gruppe gepostet. Hast du es mal reingeschaut in das Video zufällig?
Ja, ich habe es auch vorher irgendwo schon gesehen. Dieses Video ist ja auch mit Hannes Wolf, richtig?
Kann sein, ja.
Bin ich auch Und ja, es ist... Ich weiß nicht, diese ganzen neuen Änderungen vom DFB, was im Fußball, Fininho ist ja eigentlich komplett Futsal. 3 gegen 3, 4 gegen 4, 2 gegen 2. Das ist sowas von, ja, eigentlich schade, dass das nicht mit Futsal dann nicht mit aufgenommen wird oder auch vielleicht uns auch uns gefragt wird, ey, wie macht ihr das, warum, welche Rotation habt ihr und so weiter, dass man sich da austauscht. Und ja, wie gesagt, ich finde es für Kinder ist es einfach genial, viele Ballkontakte, Erfahrungen sammeln, spielerisch Erfahrungen sammeln. Also ich bin auch, muss ich sagen, Fan davon.
Ja, nicht mal dieses Rad neu erfinden, immer dieser Innovationsdruck. Ich denke mir immer, Deutschland, der DFB hat immer so ein bisschen den Hang dazu, wir müssen was Innovatives machen. Wir dürfen nicht einfach kopieren.
Ja, ja, ich verstehe, wo du hin willst. Das verstehe ich, ja.
Du verstehst,
ja, aber es ist, ja, aber es ist, ist? Ja, es, na, es ist ja, ich finde auch, dass irgendwie unsere heutige Zeit auch so immer auch so ist, ne? Man muss immer irgendwie was Neues, Innovatives haben, damit alle glauben, ah ja, das ist eine gute Idee, oh ja, die ändern was, die versuchen mal was Neues und nicht immer das Alte. Ja. Ich finde das eher so ein Gesellschaftsding, muss ich sagen.
Ja, oder? Aspekt, definitiv, ja.
Ja, das ja, anstatt manchmal zu sagen, ah, ja, wir haben Erfahrungen gesammelt in dem und dem und das und ja, ja, wir müssen immer irgendwie was Neues. Das ist ja so ein, sag ich mal, so ein Verteidigungsmechanismus auch, ne, vom DFB, sich zu rechtfertigen. Ja, wir probieren doch was Neues und wollen Sachen ja voranbringen. Also ist, glaube ich, auch viel Politik dabei.
Ja, definitiv, ja. Das macht halt schwer, ne? Ich meine, ist ja schön, wenn man die Elemente aus dem Futsal genauso auch jetzt bei Sandro Wagner sieht, der die wertschätzt. Von daher war das ja nicht super.
So. Ja, es ist schade eigentlich, oder? Dass man da nicht auf Futsal zugeht und sagt, ey, kommt,
total.
Lass uns doch mal drüber reden, diskutieren, zusammen als zwei Sportarten, die einen Ball am Fuß haben, sich da auszutauschen. Und auch gegenseitig zu benutzen, ne? In dem Sinne.
Ja, exakt. Vielleicht ist auch die Öffentlichkeit jetzt mit der Zone, die Live-Übertragung, okay, wir kommen später dazu, dass ja eher so ein Streaming Desaster war, okay, das hat nicht unbedingt geholfen, aber vielleicht in den nächsten Spielen, ja, kommt es dazu, dass dieser Dialog stattfindet und dann auch andere, ja, Trainer im DFB-System, Fußballtrainer das aufnehmen. Ja. Kevin hat uns auch noch hingewiesen auf einen interessanten Artikel aus der FAZ vom 7.9. über den SV Pass, denn wir haben schon mehrfach erwähnt, dort ist ja der Inhaber einer Firma, einer doch sehr gut laufenden Chipfirma, Trainer und Investor, wie auch immer, und dass da doch viel Potenzial dabei ist. Und schön, dass es halt in die FAZ war. Bei euch, weißt du noch da aus dem Pass, du bist ja aus dem Süden, weißt du noch ein paar Stories, Fun Facts mehr?
Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr mit dem AC Neuenheim gegen die gespielt, und aber nee, ich hab da wenig Infos über die insgesamt.
Ja, die machen jetzt auch nicht so viel Werbung auf Instagram und auf Facebook oder irgendwelchen anderen Social Media, das ist ein bisschen die große Unbekannte, muss ich sagen. Da geht nicht so richtig viel.
Ja, also die haben sich halt, glaube ich, letztes Jahr erst mit Kickers Offenbach zusammengetan, ne?
Auch vom, ja, da war doch so eine Partnerschaft, ja,
stimmt. Ja, haben ja eine Partnerschaft. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich da wenig. Okay.
Dann hat mich auf jeden Fall eine Nachricht von David Simmes. Schöne Grüße gehen raus. Wir haben zusammen gespielt, Futsal auch, ein, zwei Jahre zusammen bei den Tore Futsal Lightnings, hat mir nochmal geschrieben und wie toll, dass ihr echt einen Podcast liebt und ihr hilft. Und das motiviert ja immer das Feedback, dass Leute unsere Inhalte auch nutzen, um sich selber nicht nur vorzubilden, aber auch mit dem Sport weiter in Verbindung zu halten. Und hat da ganz viel gesagt. Und er hat auch nochmal gesagt, dass, und das ist auch etwas nervt, dass jetzt schon liegen mit Rückzügen zu kämpfen haben, direkt am Start, direkt am Anfang. Ja. Und jetzt sind die ganzen Spielpläne zerstückhackelt. Und ich fand das auch interessant. Er meinte nämlich, und das finde ich nur ein Ansatz, warum macht man das im Futsal nicht mal mit einer Warteliste? Kalkuliert das ein, hat Platzhalter und sagt direkt, okay, wenn in den ersten ein, zwei Monaten ein Team zurückzieht, dann kommt ein Team aus der Liga darunter direkt rein. Ja, klar, zieht sich dann durch, aber so, auf so viel Ebene darunter kann sich es aktuell nicht durchziehen. Das sind ja meistens nur eine darunter. Also der Impact wäre nicht so schlimm, aber da habe ich mich gefragt, ist das wieder nicht so eine Sache? Ja, da müssten wir halt ein bisschen innovativer werden und sagen, okay, wir schauen uns den Futsal an, was sind die Charaktereigenschaften? Und aktuell ist es so, da sind halt viele Teams, die ziehen einfach zurück nach Saisonbeginn. Das gibt es im Fußball halt gar nicht. So dass, ach nö, wir haben nicht genug Leute oder nicht so häufig, oder? Ist das ein bisschen
Ja, ich würde das auch sagen, dass im Fußball das nicht so häufig ist. Beziehungsweise, also ich in meiner Jugend habe das nie, glaube ich, nie erlebt, dass eine Mannschaft im Fußball zurückgezogen hat. Und jetzt im Futsal, ja, ständig hört man da, dass irgendwelche Mannschaften zurückgezogen haben. Grundsätzlich ist dann die Frage, wie viele würden wirklich auf dieser Warteliste dann sein?
Ja, stimmt.
Also, aber
kannst
sonst,
du durchgehen, aus der Liga, ja, da einfach.
Ja, ja. Das wäre so die Frage. Und dann ist es ja, finde ich, schon regionalligenabhängig. Ne? Also zum Beispiel in der Regionalliga Süd habe ich das noch nicht erlebt, in keinster Weise, dass da ein Team zurückgezogen hat. Und ja, da fehlt irgendwie Professionalismus irgendwo, ne? Dass die Teams da wirklich, und auch ja, dieses sich teilen, also Fußball und Futsal gleichzeitig zu spielen, ist auch so ein Ding. Und wenn man das dann nicht ordentlich organisiert und dann plötzlich am gleichen Spieltag Futsal und Fußball hat, dann wird es natürlich problematisch.
Ja, also fand ich aber doch einen guten Ansatz, was man machen könnte, weil oftmals in den Diskussionen, auch wenn man sagt, na, die Verbände, also die Landesverbände müssen mehr machen, kommt dann immer so die Standard-Gegenfrage, ja, was sollen wir tun? So, jetzt haben wir wieder eins mehr. Ja, wir hatten Aufstiege irgendwie verhindert oder ganz flache Hierarchien. Wir haben Anreize für Schiedsrichter, weniger Kosten. Jetzt haben wir auch noch, macht eine Warteliste für zurückgezogene Teams. Ja, weil David hat auch gesagt, das demotiviert auch die Teams. Ja, er ist eigentlich, denke ich, okay, wir haben jetzt nur einen halben Wettbewerb. Anstatt 10 Teams spielen jetzt 7 in der Regionalliga West.
Ja, so. Ja, also ich finde auch, man sollte sich vielleicht mal hinsetzen und andere Konstrukte entwickeln. Ne? Also zum Beispiel sich Sachen wie, ich habe letztens das in Handball mit einem Frauenhandballtrainer geredet und die haben ein ganz anderes System. Die haben zum Beispiel so Dreier- oder Vierergruppen und dann kommt der Erste und Zweite weiter und die spielen dann gegen andere vom Ersten und Zweiten und so weiter und so fort. Dass man also in kleineren Gruppen die Spiele austrägt, dann auch nur in der Umgebung, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir nur, was weiß ich, Heidelberg gegen Frankfurt, Darmstadt, Mainz und die ersten beiden spielen dann gegen eine andere Region, was weiß ich, Köln, Düsseldorf, also jetzt, ich meine, unter der Bundesliga, aber dann Köln, Schwerte, was weiß ich, was da noch ist. Und somit, dass man, sag ich mal, die langen Fahrten und sowas entzerrt, und dann auch eher merkt, welche Vereine wirklich da dahinter stehen. Jetzt auch nur eine Idee von vielen.
Ja, aber auch gar nicht schlecht. Ja, man muss sich halt ein bisschen umschauen und einfach mal da offen sein, was könnte man machen und eben nicht in diesem klassischen Korsett festhängen und das halt machen. Wir haben es schon immer so gemacht, und aber eigentlich für eine andere Sportart und auch in einem anderen Stadium der Sportart. Ja, cool. Finde ich interessant, den Ansatz mit den Doppelgruppen da oder mit diesen. Dann hat uns noch geschrieben, Jan, jetzt kommen wir gleich drauf, weil Bericht aus Hamburg, aus der Verbandsliga, ein paar Spiele, kommen wir gleich. Und dann hat uns noch geschrieben, Ricardo hat geschrieben, wir sollen wieder unseren Bundesliga-Einspieler bringen. Ja, Bundesliga, damals von 1965 aus der Fußball-Bundesliga. Und ja, ich werde den heute können wir nicht bringen, aber demnächst können wir wieder einsetzen. David, kennst du den noch? Oder schon, je noch, wie auch immer. Den Bundesliga, oh, wie haben wir andere Sorgen? Kennst du das noch? Nee, dann ich bring ihn mal beim nächsten Podcast rein wieder. Unser Bundesliga-Einspieler. Dann habe ich gesehen, interessante Eintrittszahl vom FC Barcelona. Der FC Barcelona hat auf seiner Instagram-Seite die Special-Saison-Tickets gepostet und hier bezahlt man jetzt für die ganze komplette Saison 97 Euro und für 9 Spiele 81 Euro. Also die Preise sind knapp unter 10 Euro beim FC Barcelona. Finde ich schon interessant, wenn man auch die Eintrittspreise, die der DFB für Länderspiele aufruft, aber auch manche Bundesligisten manchmal aufrufen. Und mein Gefühl auch bei Fortuna ist, 5 Euro ist in Deutschland okay der Preis. Hast du jetzt nochmal so, auch wo du bei Spielen warst, was sind so die Preise gewesen, die du so erfahren hast?
Boah, ich überlege gerade, ob ich jemals für Futsal Eintrittspreise zahlen musste.
Das ist auch schon mal ein guter, ja, richtig, auch mal ein guter Punkt, der den Futsal in Deutschland gut beschreibt.
Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo zahlen müssen. Ja. Wie viel nimmt ihr in Düsseldorf?
In Düsseldorf 5 Euro.
5 Euro.
Wir hatten das am Anfang im Kastell auch viel, viel komplizierter, aber haben auch festgestellt, nee, das ist eine gute Hürde. Auch Geld, allein das Geld in der Kasse, du für Also wenn du dann auf 7, 8, dann hast du lauter Kleingeld und bei 5 Euro ist es auch einfacher in der Abrechnung. Und ja, also über 10 Euro würde ich auch nicht gehen im Futsal in Deutschland.
Nee, also 10 Euro finde ich viel, auf jeden Fall viel zu viel. Wir hatten mal die Idee, ob man nicht so Coupons, also man einen Eintritt zahlt, was weiß ich, so 2 Euro und man kriegt noch zusätzlich einen Coupon, dass man ein Getränk umsonst kriegt und dann so oder 5 Euro und dann ein Coupon noch dazu.
Ah, das wäre auch smart, ja.
So eine Idee, dass dann noch Getränke wegkommen und die vielleicht dann noch Lust haben, noch ein Getränk zu trinken und es sich nicht so teuer anfühlt. Ja.
Übrigens für dich und auch für alle anderen Zuhörer, die, ich glaube, das beste Produkt mit dem besten Margen, wenn man viele Kinder in der Halle hat, sind diese Fake Capri-Sonne aus dem Aldi. Also die kriegt man für 1,50 Euro weg, das Stück. Also, und die kommen und kaufen und die Eltern, klar, müssen dann kaufen, ich ja auch. Für meine Kinder, dann hängt man da drin 1 Euro oder 1,50 Euro. Das geht schon, dafür kriegt man die weg.
Ja, ja. Nee, ist eine richtig gute Idee.
Top. Also, das sind so die Preise vom FC Barcelona und da ist ein guter Richtwert auch für deutsche Verhältnisse, dass wir da nicht drüber gehen sollten. Genau. Und jetzt habe ich noch eine kleine Diskussion, die wir in der Gruppe hatten. Bei uns, bei Mr. Futsal, da waren ein paar Sachen die Woche dabei, die gar nicht schlecht waren. Und eine interessante Sache war die Effektivität von U19-Stützpunkten. Und da ging es darum, okay, es nehmen ja alle an, dass die U19-Futsal-Stützpunkte, die Spieler kommen, spielen parallel Fußball, Futsal. Und jetzt schauen wir einfach nach 2, 3 Jahren, wer hat sich wie entwickelt. Und könnten dann sagen, okay, die Spieler, die das Zentrum durchlaufen, entwickeln neue Skills und deshalb spielen sie dann auch 2, 3 Jahre später besser im Fußball. Natürlich eine schöne Story, die auch für den DFB wichtig sein wird, in-house das zu verkaufen, das ganze DFB-Konzept. Was mir halt fehlt, ist eher so ein AB-Testing. Ich komme jetzt aus der Ecke der Statistik und Feldforschung, dass man sagen würde, okay, wir suchen uns 30, 40 Spieler aus, die wir eigentlich aufnehmen würden in den Futsalstützpunkt, nehmen aber tatsächlich nur die Hälfte davon, randomisiert, ziehen die da raus, sagen, okay, ihr kommt jetzt zu uns und die andere Hälfte beobachtet man für 2 Jahre und schaut, was ist aus denen dann geworden und dann, aus meiner Sicht erst, könnte man wirklich statistisch, empirisch, sage ich mal eher, sagen, ja, wir haben hier einen Effekt, wenn sich die zufälligen Spieler besser entwickeln. Was ist so deine, was würdest du so sagen aus dieser Effektivität der Stützpunkte, hast du schon was mitbekommen, du bist ja nun dabei im Südwesten. Habt ihr da mal Statistiken von anderen gesehen, von anderen Stützpunkten?
Nee, da habe ich habe gar nichts gesehen. Wir in Mainz fangen ja erst gerade an, also da kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ich kann nur, sag ich mal, von Spielern aus den Vereinen sagen, wie sie sich selber wahrgenommen haben im Fußball, wenn sie dann als Herren jetzt, wenn sie regelmäßig ins Futsaltraining gekommen sind und dann zum Fußballtraining gegangen. Und da würde ich schon sagen, dass die alle auch selbst gesagt haben, die sind auf jeden Fall besser geworden. Dass sie mehr Sachen sehen, realisieren, auch die Ballkontakte besser sind. Da schon. Und das andere ist, ich finde es aber auch super schwer zu messen, ne? Vor allem auch bei Jugendspielern. Also deine Art ist schon, glaube ich, das Nächste, wie man da rankommen kann. Aber da sind ja noch so viele Variablen, weil du hast ja nicht, sagen wir, 30 gleiche Spieler, die gleich talentiert sind, die gleich viel Zeit reinstecken und so weiter. Also ja, aber ich fände es auch sehr, sehr interessant, ne? Und es wäre ja auch für den Futsal schön, wenn die Stützpunkte ihren Zahlen haben, die Futsal-Stützpunkt-Zahlen haben und die weiterreichen können und sagen, ey, so viele Spieler haben sich weiterentwickelt, das macht doch alles Sinn im Futsal für Fußball, warum? Sollten wir mehr in den Futsal rein investieren.
Das wäre eine richtig starke Statistik, wenn wir da was hätten. Wenn ihr also in Südwesten dann oder in Mainz da was habt, na, stark, ne? Das ist ein gutes Zahl, da braucht man ein gutes Zahlenwerk auch, um weiter vorwärts zu kommen innerhalb des DFB, bei den Landesverbänden und dann auch bei den Vereinen. Dann ist natürlich ein starkes Zahlenwerk schon die halbe Miete, wenn man sowas hätte, irgendwie statistisch oder so empirisch.
Ja, auf jeden Fall, du musst dich gar nicht rechtfertigen mehr oder nicht mehr so stark rechtfertigen für den Futsal, ne? Dass das nichts bringt, dass das nicht Spieler besser macht. Ja, geil.
Definitiv, ja. Dann habe ich noch einen netten Kommentar gesehen, zu den Highlight-Videos. Wir erinnern uns, wir sind ja so ein bisschen gerade in der kritischen Phase gegenüber den Highlight-Videos der Futsal-Bundesliga und besonders die Musik. Und es gab bei YouTube einen Kommentar, das habe ich vergessen aufzuschreiben, wer der User war. Auf jeden Fall, wie viel habt ihr denn getrunken, als ihr die Musik ausgewählt habt?
Ja, wir haben ja auch in der Gruppe ein bisschen schon diskutiert darüber, ne? Ich finde es, ja, wem ist es halt immer die Frage, wer ist die Zielgruppe und wie erreichst du die damit? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die spanische Liga anschaut, die hat das ja genau, baut das ja genauso auf. Das sind kurze Videos, die gehen nur 2-3 Minuten und haben irgendeine Hintergrundmusik dahinter. Ja. Ich weiß nicht, also, die Zeitspanne für viele ist ja nicht mehr so lang, dass sie so lange Videos sich angucken können.
Das stimmt, das ist ja diese TikTokerisierung, die ihn einsetzt, ne? Oh, schon 2 Minuten, das ist schon zu lang. Ja, man kann ja auch mal 2 verschiedene Versionen machen, Langversion, Kurzversion, könnte man auch mal überlegen.
Ja, könnte man auch machen. Aber ich erwische mich selbst auch schon dabei, ne, dass ich das nicht mehr so lange aushalte. Wenn ich sehe bei YouTube, oh, das ist ein 8-Minuten-Video, dann überlege ich zweimal, ob ich das mir anschaue oder nicht.
Ja, ist abzuwägen, definitiv. Und dann ist vielleicht gut, wenn es lange geht, dann aber viele Highlights und nicht zu langsam wieder die Szene und dreifache Wiederholungen und sowas.
Ja, ist auch wieder die Frage, und ich finde auch bei Fußball oder Futsal, wann fängst du an zu schneiden? Weil ich finde es zum Beispiel so, ich persönlich, ne, das ist jetzt nur meine Perspektive, finde es geil, wenn man den ganzen Angriff sieht. Wo startet der und wie endet der? Aber das macht es natürlich wiederum länger und das ist mein Interesse. Die anderen werden wahrscheinlich nur den Torschuss sehen wollen oder sowas. Also das ist, ich finde es gar nicht so einfach.
Nee, das ist schwer. Muss man auch wieder AB-Tests, die müssen wir jetzt machen.
Ja, und dann auch Jugend und Ältere.
Ja, ob das nicht da besser ankommt, ne? Ja. Am 10.10. ist die Diskussion mit dem DFB. Bin mal gespannt, ob die noch mehr Insights auch haben in die Klickzahlen und so weiter, woraus man vielleicht etwas erkennen kann, was da wirkt oder nicht wirkt. Also bin ich mal auch mal offen. Ja. Dann habe ich noch auf. Ja, willst du was?
Nee, ich bin auch gespannt. Ja, ich finde auch die Zahlen finde ich auch wichtig. Wie viel klicken denn und wie lange? Mhm. Also ist ja bei YouTube kann man das ja sehen, wie lange, welche Spanne guckt jemand das Video von wann bis wann.
Genau, wenn du der Eigentümer des Kanals, bist, ne?
Ja, genau. Dann siehst du das und dann kannst du, es gibt ja auch die Altersgruppen bei YouTube zumindest, ich weiß nicht, wie viel es bei denen ist, aber da siehst du ja auch, welche Altersgruppe wie lange guckt. Und da sollte man ja gute Statistiken haben, also hoffentlich haben die gute Statistiken.
Bleibt spannend, sagen wir es mal so. Ja, dann habe ich kurz, bevor wir jetzt hier den Podcast starten, gesehen, es gab ein Drei-Nationen-Turnier, oder aktuell läuft das noch, in Salé, Marokko. Und dort gab es ein erstes Spiel am 16., also gestern auch, Argentinien gegen Marokko, 0-0, was schon Überraschung ist, aber dann Dänemark.
Die haben 0-0 gespielt.
Gegen Argentinien, 5-5, bei 5-3 Führung für Dänemark. Was ist da los? Ist jetzt Argentinien vielleicht mit der B-Mannschaft oder mit vielen Jungspielern unterwegs? So schnell konnte ich nicht reinschauen, aber findest du auch überraschend, oder?
Nee, das dürfte eigentlich nicht passieren. Also das ist das dürfte eigentlich ganz, das darf nicht passieren, dürfte eigentlich nicht passieren. Das wäre interessant, ja, mit wem ist Argentinien aufgetreten oder wie krass hat sich Dänemark entwickelt?
Das wär schon mal, auf einmal sind die wirklich so gut. Einfach 10 neue Spieler aus dem Fußball geholt und dann bam. Ja, könnte gehen. Der wird dem Verband nicht richtig viel Geld in die Hand und hier, zack, los geht's.
Aber das braucht ja trotzdem Jahre, also.
Ja, das stimmt. Ich meine, wäre doch witzig, auch der DFB, es gibt ja schon ein Abstellgebot für die Fußball-A-Mannschaft, wenn der DFB einlädt.
Ja.
Was passiert jetzt einfach, wenn eigentlich jetzt der DFB für die Futsal-Nationalmannschaft einfach die dritte Garde der Fußball-Bundesliga einlädt?
Ja, interessante Idee.
Ja. Bitte mal testen, AB-Testing. Bitte, da haben wir es wieder.
Ja, sowas, ich finde sowas eh interessant, oder? Also, wenn mal Fußballer aus höheren Ligen so eine komplette Mannschaft spielen, stellen und dann gegen Futsalmannschaften, Futsalmannschaften spielen.
Das wäre richtig gut. Ja, das wäre stark.
Es wäre super interessant, um auch mal, sagen wir, den Futsal zu testen, ob dann wirklich, sagen wir, die Rotation und was es alles im Futsal gibt, ob das wirklich so effektiv ist, auch gegen Fußballer, die dann keine Ahnung haben.
So ist es. Also vielleicht kommen ja die großen Vereine, wie auch vielleicht bei Fortuna, aber wir sind ja an der Quelle. Also, aber ja. Da ist halt die Verbindung noch nicht da und auch das Standing in dem Verein noch nicht da, dass man sagt, lass uns doch mal gemeinsam so ein Ding aufziehen, vielleicht sogar dann im Sommer, ja, wenn sowieso der Content schwach ist. Und dann spielen halt mal die Futsalspieler gegen die Fußballer, ja, und machen da mal ein Freundschaftsspiel.
Ja, wäre richtig geil. Also ich kenne es nur, ich weiß nur von Barca, dass das ab und zu mal passiert. Aber da ist ja der Unterschied, dass die meisten Barca-Spieler, Fußballspieler auch mal Futsal gespielt haben. Also ungefähr, glaube ich, wissen, was da so ein bisschen abgeht. Also wäre es nicht so der gleiche Vergleich.
Ja, stimmt. Das ist immer ein bisschen anders oder noch schwieriger auch für die Futsaler nach mitzuhalten, wenn die eh wissen, was so ein bisschen läuft. Ja. Das hatte ich jetzt noch rausgefunden und dann der Rest bezieht sich eigentlich auf die Nationalmannschaft und die Regionalligen. Sollen wir mal in die Regionalligen springen oder hast du jetzt noch irgendwie News?
Nee, ich hatte nichts. Ah, obwohl, ich hätte gerne noch eigentlich die U19-EM. Futsal ist ja in Bayern, Kroatien und jetzt war jetzt letzte Woche Portugal gegen Spanien das Finale. Ich habe es mir angeschaut und boah, das ist so geil, was so 18-, 17-, 16-Jährige da schon können und wie schnell sie sind und wie ihre Ballberührung und ihre Handlungsschnelligkeit und ihr Wissen, das ist schon das allerhöchste Niveau, was die da spielen, schon in so jungen Jahren. Das ist geil. Das ist wirklich geil, sich anzuschauen.
Wo hast du es geschaut? Livestream? Hast du Livestream geschaut oder die Highlights der UEFA?
Der Livestream, also war ja bei UEFA.tv. Konnte man sich das ganze Spiel angucken. Also das ganze Turnier konnte man sich da sogar angucken. Ne? Eine Woche lief das ja. Und das war schon richtig, richtig geil, was die da gespielt haben. Vor allem in Portugal und Spanien. Das war schon auf einem anderen Level als die anderen Nationen.
Ja, aber es ist auch schade, wenn man dann unsere Stützpunkte anschaut, wo wir eigentlich Basis-Jugend-Grundtechniken schulen. Ja, und die anderen Länder sind auf dem Niveau. Wahrscheinlich kann man die Schere ist da noch deutlicher als bei der A-Mannschaft.
Definitiv. Auf jeden Fall, die sind viel weiter. Aber kann man ja auch gar nicht vergleichen. Die fangen ja schon viel, viel früher an mit der Sportart und haben auch bessere Trainer, die dir das beibringen können, die Bewegungen kennen und. Da sind wir ganz, ganz, ganz weit weg, was vor allem auch technisch, was zumindest zu Spanien und Portugal. Jetzt die anderen Länder, finde ich, das ist gar nicht so weit weg. Man müsste halt da mehr, also technisch, glaube ich, sind wir schon ähnlich, wie Finnland oder Slowenien. Da sind wir, glaube ich, technisch von der Jugend nicht so weit weg oder gar nicht weit weg. Aber halt mannschaftstaktisch und Handlungsschnelligkeit, die fehlt uns da noch.
Ja, schöner Hinweis. Ich habe es auch ganz vergessen, mal zu erwähnen, ja, die U19. Meisterschaft da. Ja, ist gut, was geht. Gut für die Jungs. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Regionalligen. Denn da war jetzt echt einiges los. Hast du es vor dir liegen, sonst lese ich einfach mal vor.
Lies bitte vor, ja.
Genau, ich gehe einfach durch die App durch. Wenn man einmal die Favoriten angelegt hat in der Fußball.de-App, dann kommt man ja schnell durch. Das erste Spiel war auch schon ein Spitzenspieler aus der letzten Saison, nämlich der Wuppertaler SV gegen Holzpfoste Schwerte, 4-4. Und hier David Simmers, den wir eben erwähnt haben, war mit am Start, hat auch gespielt. Und Holzpfosten, komplett, ich habe mal durchgeschaut, ich kenne keinen einzigen mehr von früher aus, die Torhüter, die damals auch noch bei Gladbach und Kleve waren. Aber ja, ich war 4-4. Scheint ein sehr spannendes Spiel gewesen zu sein. War ein bisschen was los. Ja, aber sonst war es das halt schon durch diesen komischen, zerhackelten Spielplan. Also nur ein Spiel und alle anderen Spiel frei. Das ist schon völlig absurd. Also ja. Das ist ja total schade eigentlich. Hast du da noch irgendwie Verbindungen jetzt zur Regionalliga West eigentlich?
Ich? Dadurch, dass ich aus Detmold komme, hatte ich immer ein bisschen die Ruska Detmold verfolgt, aber ansonsten gar keine Verbindung.
Gut, war also schon das Duell, direkt 4-4, spannend. Dann gab es in der Nordostregionalliga, da gab es einmal leider eine Spielabsage, wieder auch hier. Also die Anzahl ist jetzt irgendwie gefühlt höher als in den letzten Jahren, aber es müsste ja auch mal statistisch reingehen, ob das stimmt. Zumindest haben wir schon die dritte oder vierte Spielabsage hier. Kroatia Berlin gegen FC Frankfurt oder. Das war ja das Team eben von Hut, Hans-Jürgen Hut. Und ich weiß nicht, wer abgesagt hat, steht jetzt hier leider nicht. Und dann völlig überraschend, ja, Marlon ist ja auch bei uns dabei, CFC Hertha verliert gegen Eintracht Südring 3-6. Und Eintracht Südring ist neu in der Regionalliga Nordost. CFC Hertha jahrelang dabei. Und sie verlieren. Und im anderen Spiel war noch gestern, nee, heute, Sonntag, 17.09., wo Borussia Dresden gewinnt gegen den UFK Potsdam mit 7-2. Ja, also da ist natürlich für CFC Hertha, das hat mich überrascht. Wenn du es so ein bisschen auch verfolgst, so die Regionalliga Nordost bisher immer?
Ja, ganz wenig, muss ich gestehen. Ich gucke immer mal die Ergebnisse an und habe aber eher dann auf Liria mich konzentriert. Aber ansonsten, was da darunter eher ist, da schaue ich weniger hin.
Also, es kommt ja auch, als wenn wir hier jede Woche durchgehen, dann wirst du auch richtig der Profi hier in den Regionalligen.
Ja, ich merke schon, ich muss das mehr verfolgen, die anderen Regionalligen.
Aber meistens schauen wir ja auch in dem Podcast jetzt spontan irgendwie drauf. Und witzigerweise, Blumenstadt United ist Erster in der Regionalliga Nordost. Okay, ein Spiel gespielt. Und Eintracht Südring ein Spiel gespielt. Zweiter, aber hey, immerhin ein Stand der Liga. Hätte auch keiner erwartet, da oben die beiden. Ja, ich weiß gar nicht, wer der jetzt nach dem Spiel, ich hätte gedacht, Hertha ist einer der Favoriten, aber ich wüsste jetzt nicht, wer hier Favoriten dieser Liga ist.
Ja, ich auch nicht. Also, ja, ich bin da auch. Der wird spannend, ne? Dann wird es sehr interessant.
Ja, vielleicht kommt ja Dominik noch, unser Futsal Nagelsmann, dann noch ein bisschen mit in den Aufstiegskampf rein.
Wenn er so weiter trifft, dann auf jeden Fall.
Ja. Regionalliga Nord gab es wieder einen Nichtantritt, ja. Nämlich wieder von Sparta. Ich weiß nicht, wie das im Nordost, irgendwie im Norden die Regeln ist. Ich kenne jetzt eigentlich zwei Spielabsagen, dann bist du raus. Wie ist denn das bei euch im Süden?
Ist bei uns auch so. Zwei Spielabsagen, dann bist du raus.
Boah, also das wäre hart. Also wenn jetzt Sparta Futsal hier raus wäre, jahrelang dabei und jetzt schon eigentlich wieder ein Rückzug dann in der Regionalliga Nord. Puh.
Ja, ist ja auch schade, oder? Sie haben noch letztes Jahr Relegation gespielt, richtig?
Ja. Genau.
Ja, und jetzt, ja. Ja, das ist super. Jeder Verein, der aufhört, ist schade.
So ist es. Und dann noch schlimmer, wenn es noch so ein langfristiger Verein ist. Also, wenn nochmal jemand was reportet von dort, sag gerne Bescheid. Ja, also es war interessant oder katastrophal, kann man fast sagen, dass die da weg sind. Wir haben dann aber Alter Teich, wir gewinnen gegen den PTSK Futsal. Na, letzte Woche noch verloren gegen Futsal Hamburg, jetzt überraschend stark. Gegen Kiel, die ich ja eben auch oben gesehen hätte. Hannover 96, unentschieden gegen die Futsal-Falken aus Oldenburg. Hier bleibt es spannend. Und Maihan auch unentschieden. Was hier los in der Liga? Scheint sehr ausgeglichen. Maihan 6-6 gegen Futsal Hamburg. Also.
Ja, auch spannend, die Liga. Auch nicht so die erwarteten Ergebnisse. Nee.
Vor allem, wenn wir jetzt mal Sparta wegziehen hier aus der Liga. Gut, wir haben Wacker, die haben noch gar nicht gespielt. Vielleicht Wacker Favorit. Je nachdem, wenn das Team wirklich so kommt, auch mit den zwei Hamburgern vom HSV, die gewechselt sind.
Ja, dann sollte es eigentlich Wacker werden. Aber ja, mal schauen, genau, mal schauen. Man weiß es ja immer nicht.
Als Favorit.
Da gibt es ja vielleicht immer so, wer hier eine spielt. Ja.
Ja, genau. Und Jannis hat uns geschrieben aus Hamburg, der uns ja immer versorgt mit Informationen, hat auch ein bisschen was geschrieben, aber ich sehe gerade, das war nämlich die Landesliga Hamburg. Da hat er uns ein paar Insights gegeben. Da gab es auch erste Spiele. Da Alter Teichweg 2 gegen First Contact, hat er geschrieben. Ja, dass die sich da gesteigert hätten, Alter Teichweg 2. Und First Contact ist eine komplett afghanische Mannschaft. Auch vielleicht nochmal ein interessanter Fact. Und die sich da jetzt auch mitspielen. Und Jörg Osowski war wohl Trainer von Hamburg, Futsal Hamburg, zweite Mannschaft. Ist mit aufgetreten gegen Barrio. Und da war es ein enges Spiel. Und tatsächlich hat er auch geschrieben, bei Futsal Hamburg 2 gab es auch einen Spu-Brüder, ein Spu-Mitglied, Familienklein, ein Cousin oder, was hat er geschrieben, ein Cousin.
Ein Cousin hat er geschrieben.
Ja, genau. Der anderen, ganz witzig.
Ja, er ist eine Riesenfamilie anscheinend, die Futsal spielt.
Ja, gehören auch für mich, die Spu-Brüder, wir haben auch die Tage mal drüber nachgedacht, wer waren eigentlich die Spieler, die eigentlich zu wenig nominiert wurden für die Futsal-Nationalmannschaft? Ja. Und die wir einfach gesehen hätten, die Spu-Brüder sind für mich, habe ich nie verstanden letzte Saison, warum man die nicht mehr eingeladen hat.
Also die sind schon richtig gut, da bin ich auch der Meinung, ich finde aber halt wenig Futsalwissen, also wirklich da finde ich, haben sie zu wenig noch. Aber ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, denen das ein bisschen näher zu bringen. Aber ja, da muss man, glaube ich, diskutieren, wo, was das Ziel des, der Nationalmannschaft ist. Was wir ja auch teilweise schon getan haben. Ja.
Naja, wenn man auch so Namen wie Suntić, Göde, die immer so ein bisschen da, ja, wo war, warum hat man die doch nicht mal mitgenommen? Es gab Geschichten, warum die Spieler nicht dabei waren, aber eigentlich so leistungstechnisch, hätte ich die gerne mal gesehen. Den hat sie auf jeden Fall.
Ja, er wird seine Gründe haben. Der denkt schon drüber nach.
Da ist wieder die Prozesstransparenz. Warum? Ja, das ist natürlich spannend. Ja, aber lass mal lieber.
Würdest du das vom Bundestrainer im Fußball auch verlangen, dass er sagt, warum?
Ja, ist halt schwer. Er sagt ja auch. Also, wenn er jetzt Spieler weglässt, dann gibt es eigentlich immer eine Begründung, oder?
Findest du? Ich finde nicht, dass.
Obwohl, Nicht-Nominierung gibt es keine Begründung.
Nicht-Nominierung, okay, das stimmt. Nee. Da sind keine Gründe. Also, da wird vielleicht in den Medien wird darüber diskutiert, warum. Und dass sie und irgendwelche Kommentare, dass sie es ungerecht finden oder nicht gut oder etc. Aber ich glaube nicht, dass er dass er sich rechtfertigt dafür, warum.
Einmalige Nationalspieler wegzulassen, das ist eine Diskussion, aber andersrum halt nicht, das stimmt ja. Regionalliga Süd war nicht, sehe ich hier gerade. Dann gab es noch Futsal Niederrheinliga ein paar Spiele. Ach, mein altes Team, Primero Club de Futsal Mülheim, hat sich zurückgezogen aus der Regionalliga, aber natürlich vor Saisonbeginn, damit jetzt hier Niederrheinliga, verliert das alte Duell gegen Furios Futsal München-Gladbach mit 4-5. Und Matek Mörs, auch so eine ganz krasse Street-Styles-Truppe, die haben so zwei richtig gute Abschirmkicker, die da echt die Buden machen. Die treten meistens nur zu 5. oder 6. an, seit 2, 3 Jahren und gewinnen aber auch die Spiele meistens oft hoch. Und die Spiele sind immer so hoch, Ergebnis wieder 11-8 gegen OSC Rheinhausen, weil die natürlich vorne die Hütten machen und hinten, ja, zu 5 ist halt schwer defensiv.
Keine Lust zurückzulaufen.
Richtig, das ist dann schon ganz witzig.
Also so, ja. So wie so im Kicken, so Schlagabtausch.
Ja, genau. Einfach nur vorne.
Ich verliere den Ball, keine Lust zurückzulaufen und dann greifen die anderen an. Wir haben es auch nicht geschafft und dann geht's hin und her. Sind das genau solche so. Spiele?
Ja, genau, solche Spiele sind das. Das ist ganz, ganz amüsant. Teilweise kommen auch ein paar gute Zuschauer da in die Halle, da bei Matek Mörs. Ja. Und vielleicht noch Futsal Mittelrheinliga habe ich hier gerade noch aufgerufen. Da gab es auch eine Spielabsage. Sportclub am Rhein, Fenerbahce Köln gegen AFG Kolonia abgesagt. Dafür haben die Bergheimer Falcons gegen Futsal Panthers 2 gewonnen. Und wenn man aus dem Westen kommt, dann kennt die Liga Mittelrhein, so die Futsal Panthers 2 waren über Jahre weg immer irgendwie Erster. Haben alles weggeschlachtet. Aber die Liga erst hat das auch nur 5 Teams. Aber okay, ein Sieg da, Futsal Panthers 2 gleich zu Beginn. Schon eine kleine Überraschung da.
Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir.
Ich verkaufe jetzt einfach total als Sensation. Richtig. Das ist stark. Ja, habe ich doch gut verkauft, oder? Ja, und das war, würde ich sagen, der Blick aus den Ligen. Wir haben jetzt auch nicht alle Ligen mehr gemacht. Wir machen ja eigentlich immer Regionalligen und dann suchen wir uns eine Verbandsliga noch aus, die wir zusätzlich betrachten, haben wir ja gemacht. Haben also unserem Auftrag nachgekommen. Und wenn du noch jetzt was, nicht, hast du noch was? Sonst könnten wir von mir aus, jetzt bin ich fertig, wir könnten zum Highlight gestern kommen.
Ja, sehr gerne. Ich habe nichts mehr.
Ja, das Highlight. David, was war das Highlight für dich gestern?
Das war das Highlight für mich. Einerseits fand ich die Halle recht voll. Das fand ich sehr schön. Die Stimmung war auch sehr gut, fand ich. Und ansonsten, insgesamt fand ich, dass die deutsche Nationalmannschaft sich gut verkauft hat. Also wenn jemand, glaube ich, vorm Spiel gesagt hätte, es wird 5-1 enden, dann hätten, glaube ich, die meisten damit, wären damit zufrieden.
Ja, genau. Okay, auch mit Blick eben auf die Weltrangliste oder die UEFA-Rangliste ist das schon mit Kroatien eine Top-Nation, definitiv. Ich fand auch, die Halle sah ganz gut aus, passen dort 2000 wohl rein, 1458 waren da. Das ist aktuell bei den Rekordzahlen auf unserer Website, könnte das auch jeder Hörer nachlesen, habe ich direkt aktualisiert, das 8 meistbesuchte Spiel. Aber wir haben jetzt auch Spiele aus 2016, die dann weiter, ja, oder 2018, ja, die jetzt knapp darüber liegen.
Man kann nicht von Highlight zu Highlight springen, das geht irgendwas. Hat auch seine Grenzen.
Grenze, ne?
Ja.
Also, da war es jetzt nicht herausragend so in dieser Historie, aber es war ja natürlich aus einem anderen Grund herausragend. The Zone war dabei. Ja, The Zone und ja, ob YouTube Futsal.
So herausragend
alles
war, weiß
parallel,
ich noch nicht.
Stream.
Ja, also ich habe es ja mir bei YouTube angeschaut und war erst, ich fand es erst sehr, sehr schön, dass da 500 Zuschauer geguckt haben und dann waren es teilweise auch 700, was ich geil fand. Und dann leider, und das war für mich eigentlich das Schlimmste an dem Ganzen, war der Stream war leider katastrophal. Gewackelt, geruckelt, dann war immer weg. Also es war leider überhaupt nicht schön, sich anzuschauen in der ersten Halbzeit. Und das finde ich so schade, weil man das auch an den Zahlen dann wieder gespiegelt gesehen hat, dass es waren mal 700 und dann wurden es noch 300, dann waren es noch 75. Dann lief der Stream wieder und dann kam plötzlich wieder 300 dazu. Dann waren es 500 und dann war der Stream wieder scheiße und dann ging es wieder runter. Und auch wenn man dann, fand ich, den Chatverlauf sich angeschaut hat, da waren ja viele, du warst ja sehr aktiv auch, waren da viele auch, die einfach so vorbeigeschaut haben und nach Regeln gefragt haben und da diskutiert haben. Und ja, für mich ist, wenn wir den Sport wirklich weiterbringen wollen, war das eine Riesenmöglichkeit, wenn einfach Leute mit dem Sport in Berührung kommen und zumindest mal Futsal gehört haben und vielleicht, sie das dann, wie mich oder wie dich auch, wenn man früher Eurosport geguckt hat, dass das einen anstiftet und sagt, boah, was ist das für eine geile Sportart, dann sich vielleicht mehr engagiert oder spielt und ja, also fand ich das eine riesen Möglichkeit, die da leider ein bisschen verspielt wurde durch den schlechten Stream.
Ja, war wirklich bitter, ne? Also ich habe jetzt hier auch als einen Punkt hier auf meinem Zettel wirklich viele Neulinge, die dann Fragen stellen und schön auch, dass die Community, wir alle helfen, den Neulingen zu erklären, was dort passiert, was da abgeht beim Futsal, wo die Unterschiede sind. Und das ist auch, irgendeiner fing auch an mit, ja, Hallenfußball ist ja das mit der Bande, wo alle gesagt haben, nee, seit 2014 gibt es das nicht mehr, dieses offiziell, das sind nur noch private Turniere, die da spielen. Und offiziell im DFB-Kosmos gibt es noch Futsal als Hallenfußball, mehr gibt es nicht mehr. Und das halt ganz, fand ich auch super. Aber dann dieses desaströse, wirklich Futsal, der Emiliano Rodriguez, da liebe Grüße im Chat, hat direkt uns verlinkt, Mr. Futsal, ich war ja mit dem Mr. Futsal-Account aktiv und meinte direkt, hier, Folgentitel Streaming-Desaster. Und ja, also gerade bei der Saison, wenn es nur im YouTube-Streaming gewesen wäre, okay, da sind ja tendenziell eher die Futsal-Community, aber die Bezahl, also auch für den Bezahlsender, ist das ja eine absolute Katastrophe, wenn das passiert. Ich meine, da sitzen ja Leute, die haben Abos, die bezahlen 44 Euro im Monat für dieses The Zone-Abo und dann kommt da, war so ein klassisches Störbild, wie vor 40 Jahren. Huh, ich kann mir auch vorstellen, dass da hinter den Kulissen das jetzt ordentlich rappelt. Ich hoffe nicht, dass der Deal mit The Zone kippt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum hat man keine Sicherheitsleitung gehabt zu The Zone? Also man könnte ja über das LAN in der Halle, das ist die Hauptleitung, aber man könnte es ja trotzdem mit einer 5G-Leitung, wenn das da liegt, zumindest dann mit 4G irgendwie absichern und sagen, okay, wir haben noch so eine Backline, die uns in diesem Fall das absichert, das Signal.
Ja, ich glaube, da können wir leider zu wenig sehen, was dahinter wirklich passiert ist, woran das gescheitert ist. Auf jeden Fall können wir nachvollziehen oder sagen, dass das den Futsal geschadet hat, weil ja, YouTube und auch The Zone, wenn du da zufällig, auch einfach nur zufällig durch den Algorithmus da reinkommst und dir das kurz anschaust, hat die, finde ich, auch die deutsche Nationalmannschaft eine viel größere Ausstrahlung, weil man sich da viel mehr dazugehörig fühlt, als jetzt, wenn man jetzt als Beispiel nur Weilimdorf gegen Hotz sich anschaut. Und vielleicht sich dadurch mehr dem Sport, ja, sich das mehr fesselt, dass man die Nationalmannschaft dabei sieht. Deswegen finde ich, hat das viel mehr Potenzial, neue Leute zu finden, die sich dafür vielleicht Interesse dafür daran finden. Deswegen fand ich das jetzt eine vertane Chance.
Ja, ich Stefan Valentin im Chat auch, ja, schlimmer als kein Stream, hat er wahrscheinlich recht, weil da kannst du echt Schaden nehmen bei sowas. Und Clemens Burmeister meinte auch noch, ja, in Sachsen haben die noch AOL oder was? So ein bisschen sarkastisch, muss ich echt schmunzeln mit AOL.
Ja. Ja. Aber, ja, das ist, aber insgesamt Deutschland und Internet, das ist eh, und vor allem in Hallen finde ich das schon ganz, schon teilweise katastrophal. Ja.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Was da natürlich schön war, fand ich, die Kommentatoren haben gute Arbeit gemacht. Manuel Fischer hat sich hier auch wieder engagiert als Co-Kommentator, hat auch mal zwischendurch, ganz wichtig, herausgestellt, wie er das auch als Trainer selber auch Futsal einbindet in sein Fußball-Jugendtraining. Also nochmal diese Verbindung von Foninho, Futsal hervorgehoben. Und wenn das jetzt, ich weiß gar nicht, auch das auf The Zone ausgestrahlt wurde mit Manuel Fischer, nehme ich jetzt einfach mal an, dass das Signal einfach dasselbe war, dass also auch Manuel Fischer diese Kommentare bei The Zone gemacht hat. Oh, das wäre natürlich ein schöner Hebel für das, was wir vorhin schon besprochen hatten.
Ja, 100%. Also ich finde, die beiden haben einen richtig schönen, guten Job gemacht. Es war angenehm anzuhören, waren viele Insights drin und auch Werbung. Ja, also da einfach nur Lob an die beiden. Ich fand das sehr angenehm.
Ja, also das war auf jeden Fall ein guter Punkt. Klar, ansonsten war das auch gut natürlich gemacht. Und ja, ich fand auch noch ganz nett, kam auch noch mal im Chat der Hinweis, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dass hinten auf den Trikots steht Helden der Halle. Auf den Nationalmannschaftstrikots. Finde ich auch nicht so schlecht, obwohl, ich weiß nicht, ob man dann das so ein bisschen wieder so ein bisschen Held, also Helden der Halle, vielleicht hätte man das Held noch so ein bisschen defensiver formulieren können, wenn man gerade ja auch am Anfang steht, der Entwicklung. Aber was ist deine Meinung zu dem?
Ja, vor allem, wenn man jetzt im Hintergrund das mit Basketball sieht, dann ist das so. Aber,
okay, das stimmt, ja.
Da, ich glaube, da sind zurzeit andere Helden. Nicht. Aber ja, es ist ja so eine Spielerei, ist Werbung machen. Und da, von daher finde ich es jetzt nicht unbedingt verkehrt.
Hallenfußball total muss da stehen. Ja. Das hatten wir letztes Mal. Ja. Ja, es war auf jeden Fall, genau, war eine gute Veranstaltung. Und dann, ja, jetzt, das waren also die Rahmenbedingungen. Sollen wir rein in den Spielverlauf?
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
In die Übersicht. Was würdest du so ganz grob sagen, so im Deutschen, was ist dir so im Spiel aufgefallen, ohne jetzt erstmal auf die Tore zu gehen, aber so die Metasicht?
Ja, uns wurden schon die Grenzen aufgezeigt, dass da noch Abstand zwischen Kroatien und Deutschland ist, aber das wäre auch, glaube ich, angemessen, das zu behaupten, dass wir wir sind näher gekommen, aber es ist schon, das schon von der Breite her und von der Qualität, die Kroatien da auf dem Platz hatte, das ist schon enorm. Und dafür haben sich die Deutschen sehr gut geschlagen. Und bis zum ersten Gegentor war das sehr gut verteidigt. Konnten Nadelstiche setzen. Und grundsätzlich haben sie, ja, fand ich, war das eine komplett solide Leistung von der Nationalmannschaft.
Also ich fand auch, die Spieler haben auf jeden Fall Ballett gemacht, haben gepowert, haben gekämpft, hat man gesehen.
Ja.
Ich fand auch Wiegels extrem stark, generell im Spiel, hat mir extrem gut gefallen. Ich habe mich gefragt, ob seine Spagatabwehr nicht nochmal sauber geworden ist. Und hat man auf jeden Fall gesehen, hat mir auf jeden Fall mehrfach sehr, sehr gut gefallen, ob er da nochmal dran trainiert hat. War stark. Und
Der war ein Garant der Wiegels, muss man echt sagen, wenn nicht der stärkste Mann von Deutschland auf einem Platz, der gespielt. Ja.
Ich fand auch den Block direkt am Anfang Ack, Söser mit Meier noch. Nee, Meier war nicht dabei. Ack, Söser, Wiegels und Oliveira.
Und Wittig, so, ne? Die vier.
Und Wittig, genau.
Ja, der Block war stark.
Also das war wirklich toll. Da hätte man vielleicht nochmal Meier ab und zu mal reinnehmen können. Aber ich glaube auch, es ist nicht der einzige Block, der wirklich auf dem Niveau, hat man gemerkt, da mithalten kann.
Das ja, wir haben da nicht die Breite. Das hat man bemerkt. Dann fehlten bei manchen Spielern dann auch dann die Luft, weil sie viel auf dem Platz waren. Und dann hat man schon gemerkt, dass da können wir, da können wir noch nicht mitmachen. Hoffentlich noch nicht mithalten.
Oftmals auch so ganz grob gesagt, waren wir auch unsere Fixos ein bisschen zu weit weg teilweise von den Männern. Die haben es dann, die Fixos, die Pivots, auch gerade Nummer 9 von Kroatien, die Peric, glaube ich, war das, auch mal stark so gedreht, also weil sie einfach sehr viel Platz hatten. Das hat mich auch am Anfang ein bisschen
gewundert. Ja, ich weiß gar nicht. Erstens waren die Bewegungen, fand ich, ganz stark. Also die waren super schwer zu verteidigen. Und ich weiß gar nicht, ob der Abstand unbedingt das Problem war. Weil du möchtest ja eigentlich, wenn du Fixo bist, so einen gewissen Abstand zum Pivot haben, dass er sich halt nicht um dich rumdrehen kann. Dass er mit der Hüfte nicht an deine Hüfte rankommt und dann sich drumherum dreht, sondern dass du eigentlich schon so einen Abstand haben möchtest. Ich glaube, müsste ich mir nochmal angucken, aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie manchmal zu nah waren sogar und dadurch Probleme hey. Hatten. Aber wie gesagt, da die Pivots von denen, die Bewegung, die Drehung waren richtig, richtig stark.
Mhm. Ja, sah schön aus, da die Differenz zu sehen halt, ne, einfach.
Ja.
Ja, ich fand auch so, vielleicht noch ein großes Fazit von mir, ich fand, das Team hat das gut gemacht. Ich fand ja, ich fand, in der Führung wurden einige Fehler gemacht in dem Spiel, also in der technischen Führung jetzt bei Marcel oder wer auch immer, wie man das jetzt nennen will, das Team. Da fand ich, man hätte mehr rausholen können in dem Spiel. Also wir gehen ja gleich nochmal rein, aber allein die Standards, warum drehen sich weiterhin alle immer nur zum Ball bei Standards? Also klassisch auch teilweise schön mit dem Rücken wirklich parallel zur Linie des Balls und dann immer dieses fehlende Blocken. Das hat mich echt ein bisschen schockiert.
Ja, ich sehe für mich eigentlich eher die Problematik bei der Deckungsart. Also du hast schon recht, dass sie manchmal viel den Ball im Blick hatten und dadurch den Gegenspieler nicht gesehen haben und wie er sich bewegt, dass sie dadurch zu spät gehandelt haben und die zum Beispiel vor allem beim ersten Tor zum Beispiel frei zum Schuss kamen. Ich fand, Deutschland spielt ja eine starke Manndeckung und das haben sie auch vor allem bei den Standards gemacht. Und das hat Vor- und Nachteile und das ist natürlich Trainerpräferenz und es ist einfacher, das einzustudieren oder beziehungsweise den Spielern zu sagen. Und da gibt es dann wenig Missverständnisse zwischen den Spielern, wenn du sagst, das ist pure Manndeckung. Das Problem ist natürlich, wenn du Manndeckung spielst du halt viel 1-gegen-1 und du, und das macht zum Beispiel jetzt Barcelona spielt viel individuell defensiv, 1-gegen-1, beziehungsweise komplette Manndeckung, weil sie halt wissen, dass sie stärker sind auf jeder Position gegenüber dem Gegenspieler, auf jeder Position und suchen diese 1-gegen-1 und wollen diese auch haben und weil sie davon einen Vorteil haben. Und jetzt in dem Spiel war es halt so, dass es halt eben umgekehrt war, dass Deutschland viel Manndeckung gespielt hat, aber halt Kroatien individuell oftmals stärker war und dadurch hattest du viele Mismatches. Und da waren dann vor allem die Standards dann gesehen, dass wir da nicht mitkamen. Ist aber für ihn, also jetzt für Marcel dann auch, glaube ich, richtig schwer, weil zum Beispiel gegen Schweden hat das ja richtig gut funktioniert. Da ist aber halt die Qualitätsunterschied halt nicht so krass wie jetzt gegen Kroatien.
Ja, wir hatten jetzt natürlich auch nicht so viele aktive Freistöße. Ich kann mich an die zweite Halbzeit an einen erinnern aus 7 Metern, das war ziemlich gut. Und dann war das eigentlich so klassisch, ja, baller mal drauf. Also da war jetzt eben nicht sehr viel mit trickreichen Rotationen oder Standardvarianten. Ist natürlich schwer, wie viel Gewicht wird gelegt auf diese Variante. Wahrscheinlich würde ich sagen, aber je höher man kommt in diesem Level, desto wichtiger wird das. Und das hat ja auch Kroatien gezeigt.
Aus der Perspektive, glaube ich, von Marcel ist, okay, er hat die Jungs nicht so lange und er ist voll abhängig davon, wie viel die von den Vereinen lernen. Und da müssen wir einfach, glaube ich, für uns gestehen, dass wir in Deutschland nicht so Spieler zur Nationalmannschaft schicken, die halt schon vieles wissen, vieles schon mal gemacht haben, dass sie mal Zonendeckung gemacht haben, dass sie mal Manndeckung gemacht haben, dass sie mal diese Variante, ganz viele Varianten mal im Verein gemacht haben. So kommen viele Spieler, glaube ich, zur Nationalmannschaft und haben komplett unterschiedliche Qualitäten und sind nicht auf dem gleichen Level jetzt wie zum Beispiel für Kroatien. Die lernen, glaube ich, so viele in den Vereinen, welche Standards es gibt und welche Bewegung sie haben wollen, Zonendeckung, Manndeckung, auf welcher Höhe sie mal angreifen wollen, ob sie 4-0 spielen und 3-1. Die haben ja so eine Standardausbildung, jeder. Also kann der Nationaltrainer von Kroatien viel ausprobieren und auch in einer Woche üben. Und dieses ganze Wissen haben oder nicht alle unsere Spieler, würde ich behaupten. Und dann ist es für Marcel, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer, Neues einzustehen. Also er kann sich, glaube ich, nur auf einzelne Sachen fokussieren und das ist dann Trainerpräferenz, ob du jetzt sagst, komm, wir üben ganz viel Standards, weil wir glauben, da eine Chance zu haben oder ob du auf Überzahl gehst oder du möchtest über deinen Spielaufbau gehen, das dann.
Ja, ist halt wie so mal, eigentlich musst du noch so eine kleine Grundausbildung immer mitgeben, weil das eben bei den einigen Spielern ja noch fehlt und wirklich nicht in der Jugend gemacht wurde. Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da gebe ich dir recht. Und das kommt natürlich in den Spielen jetzt noch mal mehr zum Tragen als in der ersten Runde, ne?
Ja, jetzt auf jeden Fall. Also gegen Kroatien hat man das gesehen. Ja. Da fehlt uns halt viel. Dass du halt wirklich verschiedene Standards hast, dass du es gelernt hast, dass du unterschiedlich auf unterschiedlichen Höhen verteidigen kannst, dass du wechseln kannst zwischen Mann- und Zonendeckung und so weiter. Dass du auch auf die Gegner reagieren kannst, wie spielen die das denn? Dass du, was weiß ich, 4-0, 3-1, 2-2 meinetwegen auch, dass du deine komplette Variabilität hast. Und wenn du solche Spieler hast, die das können, dann kannst du als Trainer auch viel, viel mehr agieren und so hast du nur eine Lösung oder zwei und die reichen dann gegen solche Gegner.
Das ist es ja. Ja, schauen wir uns mal an, wie die Lösung nicht funktioniert haben mit den einzelnen Toren, würde ich sagen. Oder auch anders hier, wenn du willst. Ich würde mal anfangen und dann kannst du ja gucken, ob du mitgehst. Wir hatten das 1-0 durch Sekulic. Da gibt es den Freistoß auf rechten Ala, so 3 Meter von der Grundlinie vielleicht weg. Und hier, das ist schon so ein kleiner Fehler. Ah, der ist halt, tut echt weh, weil Meier hat halt den Torschützen Sekulic überhaupt nicht im Blick. Steht da am deckt den zweiten Pfosten sozusagen, hat ihn gar nicht im Blick und kommt dann ja auch 3 Schritte zu spät, wirft sich noch rein. Ah, das war halt schade. Saklam könnte auch noch Pech auf der Linie, geht er durch die Beine. Also da, ja, das ist auch dem HSV, also im Verein, macht, ja, HSV hat das Problem bei Standards, immer diese auf den Ball schauen. Und hier war halt Meier, das war halt schade, dass er ihn da einfach gehen lässt.
Einerseits wollte ich eigentlich auf die Entstehung des Freistoßes nochmal drauf eingehen,
Gar nicht mehr anguckt.
Ja, weil der Suat Ak da ein bisschen leider, der Gegner macht's gut, der sieht, dass Ak gerade sein Körpergewicht auf den rechten Fuß stellt und dann geht er los. Also das sofort zu erkennen und dann loszustampfen, ist schon extrem stark. Und dann Suat Ak kommt dann natürlich mit seiner Geschwindigkeit, hat er dann gut eingeholt und dann grätscht er halt nochmal. Und vielleicht, das war ein bisschen zu ungestüm. Und ja, man hätte es bestimmt auch verhindern können, aber es passiert halt aber auch in dem Spiel. Und der Gegner macht stark. Dann Timeout. Ich weiß gar nicht, ob wir es genommen haben oder ich glaube eher der Gegner. Ein Timeout. Und dann ist ja die Frage, was redest du dann im Timeout? Und ob Kroatien genau darauf gewartet hat und eine Variante aufgezählt und dann ob Losfeld darauf auf eingegangen ist, wie er die Spieler haben wollte.
Hey.
Und dann für mich waren, glaube ich, mehrere Sachen. Ich glaube, sie haben gedacht bei dem Freistoß, dass der Erste, der da ab der rechten Seite, dass der schießen würde. Und deswegen war, glaube ich, Oliveira war das, stand bisschen tiefer. Weil sie auch davon ausgegangen sind, dass er schießen wird und dadurch glaube ich auch der Meier in die Richtung von zweiter Pfosten und hat, wie du sagst, das finde ich auch, hat sehr stark auf den Ball geschossen und dadurch aber, dass Oliveira halt so tief stand, war der Pass zu dem, wie hast du ihn genannt, der das Tor geschossen hat?
Sekulic.
Konnte der Pass flacher gespielt werden, sodass der Sekulic halt näher am Tor war und auch zentraler. Und das war dann für mich auch dann schwierig. Ein Problem und dann, ja, Meier war für mich dann zu weit, einerseits ein bisschen zu weit weg, ein bisschen zu nah am Tor und sehr auf Ball fokussiert.
War auf jeden Fall, aber lag ja auch so ein bisschen in der Luft. Wir hatten aber auch ein paar Chancen zu dem Zeitpunkt. Ne? Da war das Spiel auf jeden Fall noch mal ein bisschen offener.
Ja.
Wo das 1-0 fällt. Ja,
bis dahin war es richtig gut.
Und dann passiert ja auch das 1-1 durch Drees. Eigentlich muss man Wittig sagen, weil der Ball wäre auch so in die Kiste rein, glaube ich. Also sah auf jeden Fall so aus, weil Wittig macht das halt echt mit einem schönen, klassischen Ala-Spiel. Wieder mit dem Rücken zur Auslinie, wartet, bis dann die Nummer 10, wie war das denn? Jolina, habe ich glaube ich aufgeschrieben. Jolina, keine Ahnung. Tunnelt ihn dann noch. Genau den Strich im Moment abgewartet, dann schön mit der Picke auf den zweiten Pfosten gezogen oder beziehungsweise ins Tor. Ja, und da macht halt der kroatische Fixo auch echt einen Fehler. Ja, er hat den Drees gar nicht im Auto. Also schaut auch nur Ball, Drees, wer, who the fuck ist Drees? Und dann zack, oh. Ups, ja, hätte keine Ahnung, was da los war. Ja.
Ja, das hat wirklich richtig, richtig stark gemacht. Ne? Schön auf das lange Bein spekuliert, dann durch die Beine, Schuss drauf und dass der Dresdner, auch wenn er so drin wäre, dass er da am zweiten Pfosten steht, ist genau richtig.
Freut natürlich für den jungen Dres. Auf der anderen Seite sehen wir gleich, guck mal, mal sehen, wo Dres gerade der war, der die Tore verursacht. Da sieht man immer dieses Leid, ja, Glück und Leid, ja, sind manchmal vielleicht nur ein paar Minuten entfernt. Denn beim 2:1 solch Postruzin kommt der Postruzin über linken Ala. Und Dres aus meiner Sicht rückt nicht weit genug in die Mitte. Also der ist da fix Pivot in dem Moment. Und müsste eigentlich auf den Saklam covern so ein bisschen, indem er in die Mitte rückt und eben den Pass zumachen. Denn in der Mitte war halt Peric und das macht er nicht. Dres steht, deckt niemand, also hat keinen Passweg abgedeckt in dem Moment. Ja, steht einfach aus meiner Sicht da falsch. Und dann macht das natürlich dann der Postruzin super auf Pericic, nee, Peric nur, so rum. Der klassisch schön abgeblockt, legt ihn nochmal ab, dann auf Postruzin und ballert ihn rein. Was mich verwirrt hat, war die Drehbewegung von Saklam. Saklam steht vor Postruzin. Postruzin spielt den Ball, geht. Und ich hätte erwartet, dass er ihn blockt oder zumindest zur Mitte mitläuft. Aber Saklam dreht sich über seine rechte Schulter weg. Das habe ich keine Ahnung, wie das noch in ihm steckt. Und nur dadurch hat Postruzin überhaupt den Meter Vorsprung, den er zum Tor am Ende gebraucht hat, weil sich Saklam über die rechte Schulter statt die linke Schulter wegdreht in den oder dem Ball hinterher geht oder dem Mann blockt, wie auch immer. Wie hast du die Szene gesehen?
Ich würde es gerne erstmal umdrehen. Für mich war das geil. Also das, was Kroatien da gemacht hat, das ist, fand ich richtig, richtig stark. Die Bewegung vom Ala, Erkennen, dass die Mitte auf ist, die Bewegung vom Pivot, dass er da in die Mitte reinzieht, dass er den Ball annimmt, dass er sich zu seiner Linken dreht und dann mit dem Sohle nach hinten wieder spielt und er einfach draufzieht. Das ist klassisch Futsal, das ist geil und da einfach nur den Gegner loben für was sie da gezaubert haben. Ich finde es für die deutsche Mannschaft richtig schwer, das zu verteidigen. Einerseits kann man auf jeden Fall sagen, okay, Dres ist da ein bisschen zu mannorientiert, sodass er nicht mit Saklam als Blockdienst in der ersten Verteidigungslinie, sodass die Mitte halt auf ist. Aber dieses Erkennen, dass vom Pivot und auch vom linken Ala von Kroatien, dass die sehen, dass die Mitte auf ist, der linke Ala sogar den Saklam halt mehr und mehr nach links mitzieht und dann diese Bewegung, die er dann gemacht hat, dass er also nach in die Mitte spielt, dann also nach rechts spielt sozusagen, nach links läuft und dann abbricht und in die Mitte zieht, das zu verteidigen, Daniel, sage ich dir, das ist scheiße schwer. Vor allem mit der Geschwindigkeit ist scheiße schwer. Und natürlich hat der Saklam hat sich dann in die Irre führen lassen, dachte, dass er links rumläuft. Dann ist er diesen einen Schritt gegangen und dann dreht er sich halt über seine rechte Schulter, weil das dann in dem Fall der kürzeste Weg für ihn ist. Aber ja, die Bewegung, dann war das schon falsch. Aber die Bewegung vom linken Ala, ich kann sie, das ist echt für mich ganz stark, die Bewegung, wie er sie gemacht hat.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Also es war schon perfektes Futsal, Kombinationsspiel à la Pivot Change, wenn man das so nennen will. Auch die Ablehnung der Sohle, ne? Dass er da auch im richtigen Moment entgegenkommt, Peric. Ne? Ich habe googelt schnell heute mal im Laufe des Tages, wo die alle spielen, aber es war jetzt gar nicht einfach rauszufinden, weil man immer auf die Nationalmannschaft link zuerst kommt. Wäre mal stark, wer mit wem da irgendwie wie zusammenspielt. Jelovcev hat zwar kein Tor gemacht, aber das ist immer noch einer der stärksten Spieler Europas, der damit in dem Kader ist. Das ist halt schon echt ein guter Kader. Und ja, Schnelligkeit. Boah, da bin ich auch bei dir. Das ging so schnell, das Tor. Bei dem sieht man am besten an diesem Tor, siehst du den Unterschied, wo wir stehen, ne?
Ja, ja. Das, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, für die Jungs dann auf dem Platz richtig schwer, das zu verteidigen. Das ist so schnell. Du hast auch, glaube ich, Angst, weil du weißt, boah, was die alles können mit dem, ob der jetzt. Der hat ja auch so viele Möglichkeiten, ne? So wie der linke Ala da den Ball führt, der kann nach links gehen, der kann nach rechts dribbeln, der kann nach rechts passen, der kann auch zurück. Und da, sag ich mal, das ist so schwer, das zu verteidigen, den richtigen Abstand zu halten. Du darfst nicht zu nah dran sein, weil sonst dribbelt er dich aus. Du darfst nicht zu weit weg sein, sonst ist der Deckungsschatten zu groß. Das ist unheimlich schwer, den richtigen Abstand zu finden und dann auf die Finte nicht reinzufallen und das war einfach geil. Das war schön.
Dann zum 1 zu 3, Costura. Da auch wieder Standard. Drees hat eigentlich Costura, war so ein bisschen zugeordnet da. Guckt auch mal Ball, Costura schraut immer so ein bisschen und dann geht die Rotation von Kroatien eben los. Und dann eben in dem Moment, wo der kurz vorm Einkick ist, ne, schaut dann Drees eigentlich nicht mehr den Spiel an, lässt ihn halt durch, blockt nicht. Warum blockt er ihn aus meiner Sicht nicht? Weil er ihn halt nicht auf den Oberkörper schaut, weil nur so im Nebenbei kannst du einen Mann nicht blocken. Ja, du musst dann halt mehr, du musst ihn da fühlen, die Bewegung, sonst kannst du nicht mitgeben. Und im Rückraum stand jetzt auch niemand. Ja, dann spielen die auch, aber wieder beim Thema Präzision bei Kroatien. Ja, den kriegt er auch den Ball exakt in der perfekten Geschwindigkeit in diese Gasse da rein. Ja, dass der dann da das Tor so schießen kann, wie er schießt. Er hat halt wieder diese Qualität. Ja, das ist immer diese kleinen Fehler auf unserer Seite und dann direkt diese große Qualität auf der anderen Seite.
Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich persönlich bin kein Fan von Manndeckung bei Standards. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile und auch seine Berechtigung, darüber müssen wir nicht reden. Ich bin nicht so großer Fan von und man hat es da auch ein bisschen erkannt, warum. Die standen natürlich sehr, sehr hoch, Deutschland, also auch sehr nah an den Gegenspielern, sodass du halt vor dem im Strafraum halt viel Raum hattest, ne? Und dann machen sie natürlich geile, haben die alle einen Plan, wissen, wo sie hinlaufen sollen und dann läuft der eine halt tief und das andere ist, wie gesagt, wenn du Manndeckung verteidigst, ist ja immer dieses 1 gegen 1 und wie der letztendlich der Torschütze den Drees angelaufen ist, erst Nähe gesucht hat und dann den Schritt und dann sich wieder entfernt, das war, fand ich auch wieder eine richtig geile Bewegung und ja, wenn man da, glaube ich, wenig Erfahrung hat und weiß, wie man das verteidigen kann, dann ist das ist auch wieder, auch wieder schwer.
Sehr, sehr hohe Präzision, ja, die da reinzukriegen.
Ja, ja. Und das Timing hat ja auch noch gestimmt, ne? Also das Timing muss stimmen, die Passstärke muss stimmen. Ja, das ist schon.
So, dann hätte man gedacht, okay, in der Halbzeitpause wird Standard angesprochen. Passt auf, seid wach und dann geht das Spiel kaum los und dann 1-4 durch Peric, weil ein Kick auf 15 Meter ungefähr von der Grundlinie war der ein Kick entfernt, also eigentlich jetzt gar nicht so eine gefährliche Situation, aber Peric steht einfach im Sechser völlig frei, weil Saklam war, glaube ich, der Fixe in dem Moment, ihn nicht sieht oder aus dem Auflegt, Oliveira.
Ich glaube, Oliveira war es,
genau. Der steht auch noch da und schaut so ein bisschen betröppelt, so nach dem Motto, faul, ich weiß nicht, was er da sagen wollte, Oliveira, nach dem Tor. Und kommt dann dieser hohe Ball in den Sechser, den sehen die auch sofort, ne? Ich habe mich kurz gefragt, okay, wie jetzt, könnte antizipieren, dass da was nicht stimmt in der Abstimmung und so ein bisschen Libero machen. Dann steht da natürlich genau da, ich sage mal im Nimbus, genau nicht auf der Grundlinie und nicht genug nah am Gegner, also eigentlich im schlechtesten Situation für den Torhüter. Steht der da, dann macht der aber auch einfach so einen halben Seitfallzieher, der Peric. Das ist ja auch wieder die hohe Qualität. Das sind ja die Spieler nicht gewohnt. Ja, vielleicht ist ja auch das Problem der Liga, wenn du das eben nicht gewohnt bist aus der Liga, dass dann sowas verwandelt wird, ist auch schwer, das zu antizipieren.
Also das die Situation, den Standard fand ich jetzt anders zu den beiden vorherigen, weil das für mich eher so ein Umschaltfehler war. Der Ball geht jetzt aus und alle... Ja, nicht nur Oliveira, ich glaube auch, es war wirklich, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, haben so ein bisschen abgeschaltet und nicht mehr, haben sich nicht ihren Gegenspieler gesucht. Und dadurch, und das haben die Kroaten super schnell erkannt, der Einkicker hat es erkannt, nimmt sich sofort den Ball und will ihn einkicken. Wow. Und der andere merkt, oh, ich habe gerade, der Fixo passt gerade nicht auf mich auf, ich gehe in seinen Rücken. Und dass dann noch auch der Ball so kommt und dass er den auch noch so trifft, ist dann auch wieder so, jo, okay, Qualität, geil. Das war für mich eher umschalten. Dass wir da nicht nachgedacht haben oder kurz rausfahren.
Ich würde auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt war das wirklich auch so ein bisschen, wo ich jetzt die Kritik ansetze gegenüber der taktischen Führung der Nationalmannschaft, alles okay. Ja, gut, Standards, klar, könnte man im Voraus trainieren, aber das kann man im Spiel dann nicht mehr umstellen. Aber jetzt für mich ab dem 4-1 hat echt was eingesetzt, was ich dann auch sagen muss, was mich so ein bisschen sauer gemacht hat. Das war einfach das Verwalten eines 1:4 Rückstands. Man hat dann Halbfeld gespielt. Ich habe nicht gemerkt, dass man da jetzt einen Gang hochschiebt. Man hat situativ ist man manchmal so ein bisschen auf 3/4 hoch, ein bisschen gepressing. Flying Goalkeeper auch nicht. Und der kam aus meiner Sicht viel zu spät. Bei 3 Toren Abstand würde ich immer sagen, ja, pro Tor musst du schon so 3 bis 4 Minuten einbleiben, damit du den Flying Goalkeeper nicht unter Druck spielst. Also, sonst wirst du ja zu hektisch. Also, du brauchst schon Zeit für den Flying Goalkeeper, damit du nicht in diese Endspieleffekte und in diese Nervosität reinrückst. Und das kam dann eben erst nach 3 Minuten vor Ende. Dann auch noch so halb herzlos. Dann ist Agnima auf einmal da im Flying auf der Platte, der im ersten Durchgang dann gar nicht oder selten auf der Platte war. Den schickst du jetzt auf einmal da raus, Meier draußen, Agnima rein, dann fällt das 1:5 durch Fehlpass von Agnima. Ah, also da muss ich echt sagen, war ich enttäuscht, dass man es nicht versucht hat. Man könnte argumentieren, ja, das Torverhältnis könnte wichtig werden, aber ja, erstmal der Erste kommt nur weiter und ich meine nur ganz wenige Zweitplatzierte. Und im Futsal, dass das Torverhältnis am Ende wirklich entscheidend ist, es ist kein Low-Scoring-Game, ist dann schon unwahrscheinlich. Boah, also da war ich enttäuscht persönlich, muss ich sagen. Oder hast du noch mehr Aufbäumen gesehen?
Ja, ich überlege jetzt aus Trainerperspektive, warum man wie handelt. Ich versuche das so einfach zu begründen und für mich einerseits, glaube ich, war das für die Spieler auch alles sehr anstrengend, weil wenn du so verteidigst, wie wir das getan haben und komplette Manndeckung und du machst keine Übergaben oder wenig Übergaben, dann läufst du da die ganze Zeit hinterher. Das ist scheiße anstrengend. Vor allem, wenn die Kroaten so rotieren und so spielen und so ballsicher sind und so wenig Fehler machen, dann läufst du wirklich da die ganze Zeit hinterher. Das ist sehr anstrengend. Das könnte ein Grund sein, dass man sagt, ich glaube, wir haben die Kraft nicht. Der andere kann sein, ey, das Spiel ist so deutlich. Wir sind hier gerade eigentlich eher chancenlos. Ich sehe hier nicht, dass wir jetzt, wenn wir Flying spielen, dass wir dann unbedingt eine Chance haben. Eine andere Argumentation könnte sein, dass du sagst, diese Kroaten sind so gut beim Flying verteidigen und auch zum Beispiel auch hochstehen, was sich ja später bestätigt hat, dass man es dann auch nicht probiert und sagt, okay, man ist zufrieden.
Ja, auch wenn du vielleicht selber die Spieler nicht hast, da bin ich bei dir. Also ich bin bei dir, dass man Flying nicht in dem Spiel spielen muss. Ja. Aber dann spielst du es auch nicht 3 Minuten vor Ende.
Das ist dann halt wieder inkonsistent. Ja, aber da, also, nee, finde ich gar nicht. Also du kannst ja auch, also ich bin auch zum Beispiel eher ein Fan von, okay, ich möchte nicht so viel Gegentore. Aber das ist, glaube ich, Trainerpräferenz und das sieht dann jeder anders oder wie man das spielen möchte. Man möchte lieber 5 Tore schießen und dafür 6 kassieren oder 8 oder möchte nur 1 schießen und dafür nur 4. Ich bin auch lieber Fan von wenig Gegentore bekommen. Und dann sagen, komm, wir probieren nochmal die letzten 2 Minuten nochmal und wollen es ein bisschen üben. So dass das Resultat jetzt nicht krass gegen uns ist. Ja, die Perspektive verstehe ich.
Ja, ich glaube, da geht wieder die Welt auseinander. Was ist so eine Nationalmannschaft? Ist das einfach ein Ergebnisteam? Oder hat die auch schon den Auftrag, so die Zuschauer mitzureißen und in den Sport zu promoten? So im Chat wurden halt auch Leute, ne, was ist das jetzt? Die liegen hinten und spielen so, als ob sie damit zufrieden sind. Dann entsteht ja schon so ein Eindruck, die wollen nicht, Kraft kann sein. Gibt aber auch Möglichkeiten, wie du mit wenig Kraft dann nochmal ein bisschen mehr Druck erzeugen kannst. Oder es sehen wenigstens optisch so aussehen, dass wir, hey, ja, wir haben jetzt eine Taktik, um hier das Spiel noch rumzureißen.
Da war keine Möglichkeit, das Spiel rumzureißen. Also da war fand ich die Abstände einfach zu groß zwischen den beiden Teams. Aber ich verstehe komplett deinen Punkt. Es ist halt, du hast ja verschiedene. Du kannst ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Du kannst einerseits die einnehmen zum Zuschauer, der einfach entertained werden möchte, hundertprozentig. Du kannst aber auch zum Beispiel jetzt sagen, okay, die Spieler, wenn sie jetzt noch 3 Dinger da kriegen und dann gehen wir anstatt mit 5-1, gehen wir da 8-1 raus, Das fühlt sich für die Spieler, für ihr Selbstvertrauen ist das vielleicht auch nicht so gut. Du kannst auch argumentieren, dass der Nationaltrainer sich vielleicht auch dem DFB ein bisschen rechtfertigen muss, dass da Ergebnisse kommen und kein Abschlachten, in Anführungszeichen, sowas. Also ich finde, da gibt es unterschiedliche Perspektiven und es ist, ja, warum er es dann letztendlich getan hat. Ja.
Vielleicht ist, haben wir schon eine Stunde 16, siehst du, krass. geht dann noch mit so einem Spiel halt, deshalb ist auch der Futsal-Theoretiker, finde ich mega stark. Das ist ein ganz anderer Einschlag, ist mega gut. Würde mich auch mal meine Meinung auch interessieren, zu Aussagen von Marcel Losfeld nach dem Spiel, weil er natürlich auch wieder als Nationaltrainer sagt, ja, wir sehen ja, wir entwickeln uns so nach dem Motto und wir haben uns da jetzt angestrengt und ich weiß nicht, umgehen wir da nicht eine kritische Frage und wenn wir sagen, eigentlich ist doch alles super. Also eigentlich war das Interview, ja, top, nach Plan. Also so ein bisschen nach Plan. Jetzt, ja, Kroatien ist stärker, ohne Frage. Ich weiß noch genau, wie ich damals am Nürburgring in der Halle war, 2011. Da haben wir mit einer Rumpftruppe aus dem, noch nicht mal die Topspieler, 11:1 gegen Kroatien verloren. Und es war ein Desaster, dass man erstmal die Nationalmannschaftsspieler eingestellt hat. Jetzt ist im Futsal ein 5:1 und ein 11:1 jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Und wir kommen jetzt nach fast 12 Jahren später zu der Einsicht, boah, läuft, ist alles gut. Findest du die Einstellung, sollte man nicht trotzdem ein bisschen kritischer sein? Also so ein bisschen mehr wollen? Oder zu sagen, boah, top, läuft, alles
gut? Ja. Aber ja, ich glaube, das ist für ihn, also für Marcel dann, ich habe das Interview nicht gehört, also ich habe es mir nicht angeguckt. Aber wie du es beschreibst, ich finde es für ihn ist es ja super schwer, weil er hat ja viele Rollen, die er da irgendwie erfüllen muss. Wir müssen schon sagen, dass wir überhaupt in der Elite-Runde sind, ist ganz, ganz, ist schon stark, dass wir das dahin geschafft haben. Das ist schon eine Entwicklung. Die Mannschaft hat eine Entwicklung genommen, das würde ich auch sagen. Auch aufgrund der Bundesliga ist es seine Aufgabe, das öffentlich zu kritisieren und das, also natürlich gibt es Mängel, wir können ganz viel über viele Mängel auch noch reden und es ist nicht alles perfekt und vor allem nicht in Futsal Deutschland, da fehlt noch ganz viel, aber ja, es ist seine Aufgabe, das weiß ich nicht und hinter der, also vielleicht kritisiert er auch ganz stark hinter der Tür, was da was alles schief läuft. Das wissen wir ja nicht.
Ja, könnte sein. Dann wäre es vielleicht eher der Verband, der vielleicht mal sich dazu, weil also auf fußball.de war ja auch der Tenor, nur alles gut, läuft. Es war eingeplant, alles gut und läuft da vor sich hin. Also irgendwann muss ja mal der Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt wollen wir schon mal weiter sein als vor 8 Jahren, relativ. Wir reden ja immer von relativer Entwicklung. Dass wir besser werden, ja, ohne Frage. Die anderen werden aber auch alle besser. Nein, die anderen investieren auch mehr. Die anderen haben auch wieder bessere Ausbildungsmethoden.
Also,
und diese relative Entwicklung,
das ist ja das, was für mich so ein
bisschen das ist.
Der hat auch Spieler, wenn er denen jetzt sagt, ja, das war scheiße, das Spiel.
Guck mal, ja, wir sind besser geworden. Wir sind besser geworden, aber relativ stehen wir noch genau da, wo wir standen.
Ja, findest du das? Also das ist ja die Frage, ist, wie ist der Zustand? Spiegelt die Nationalmannschaft das auch komplett wider? Wie viel Verantwortung kann man ihm da geben? Wie viel Kritik? Wie viel Arbeit müssten mehr die Vereine da tun? Ich finde es für ihn, glaube ich, super, super schwer. Aber wenn man es jetzt einfach nur sportlich sieht, von der Nationalmannschaft her, ist das schon, würde ich schon sagen, ist das eine Entwicklung, dass wir überhaupt in der Elite-Runde gekommen sind, ist eine Entwicklung. Dass wir, sage ich mal, nur 5:1 gegen Kroatien verloren haben, ist eine Entwicklung. Die Spieler, dass du plötzlich so Spieler wie Ack hast und Söser und Wittig, ist eine Entwicklung.
Das ist ja auch, da kommen wir auch nicht mehr viel nach. Das sind jetzt ja wirklich unsere jungen Spieler.
Ja, das ist. Ja, genau, da könnte und mal gucken. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Wie bitte?
Ich war, glaube ich, gerade eine Verzögerung in der Leitung. Ja, genau, das stimmt. Also mit Ack haben wir einen super guten jungen Spieler, der wahrscheinlich der beste junge Spieler ist, Talent, den wir in Deutschland je hatten im Futsal. Muss man von der Stärke schon sagen. Vielleicht noch Elias Saad. Ja, war nochmal einen Tick besser. Aber so viel kommt ja auch nicht nach. Das ist ja schon schwer. Wo kommt dann, also, wenn wir sagen, wir sind jetzt da, das ist jetzt schon Maximum, jetzt sind wir dran, aber wo sind wir denn in 5 Jahren? Da kommen jetzt auch nicht mehr so, kommt ja auch nicht so viel Junges nach irgendwie.
Ja, aber wer trägt denn da die Verantwortung dafür, dass das nicht, dass das nicht passiert? Also da ist auf jeden Fall nicht nur Marcel schuld, wenn überhaupt. Oder ja, das ist halt eine schwierige Diskussion zu führen, ne? Weil auf jeden Fall die Vereine, also wir haben keine Jugend oder ganz wenig Jugend. Wir haben zwar eine Bundesliga, die auf jeden Fall die Qualität von gewissen Spielern erhöht hat. Aber wir haben ja zum Beispiel da keine Regel wegen Ausländern, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den deutschen Meister angucken, da haben wenig Deutsche gespielt. Wie sollen wir denn deutsche Spieler denn entwickeln, wenn da überhaupt wenig deutsche Spieler auch spielen auf so einem Level, vor allem mit so welchen Spielern, ne? Also ich finde das schon, man sieht ja zum Beispiel bei Ack und Söser, dass sie schon vorher eine gute Entwicklung genommen haben, aber seit sie bei Weidemdorf sind und nochmal auch mit den ganzen kroatischen und serbischen Spielern spielen, dass sie auch schon nochmal viel gelernt haben in der Zeit. Und auch die Spieler in Hott, Oliveira und Drees, haben da ja, also jetzt sind sie ja bei Bielefeld, aber ich meine, die haben ja auch dann mit guten Spielern aus Tschechien und Brasilien gespielt und viel dazu gelernt. Und das ist, da lernen sie ja viel dazu. Und da sind ja irgendwie die Vereine auch verantwortlich, dass sie so welche Qualität und Trainer haben, die den Spielern etwas beibringen, dass sie ja Futsal mehr futsal-spezifischer spielen.
Vielleicht in dieser Diskussion der relativen Entwicklung, ich bin nochmal die Länderspiele durchgegangen, der letzten paar Jahre, um zu sehen, so hatten wir mal so einen gleich starken Gegner wie Kroatien oder so in die Richtung. Ne? Das ist natürlich, wir hatten gar nicht so viele starke Gegner. Einer, und das wäre mal spannend, Japan. Wir würden jetzt mal gegen Japan spielen, die schon weltweit im Futsal schon ein Top-Team darstellen. Und wenn man sich dann erinnert, 2018 haben wir einmal 0-0 gespielt und einmal nur 2-0 verloren gegen Japan im Castello vor 1800 Zuschauern.
Ja.
War so. Und das wäre jetzt mal stark. Jetzt mal gegen Japan ran. Also wo man mal die relative Entwicklung mal testen könnte jetzt. Wo stehen wir mal relativ? Um das mal so ein bisschen rauszukitzeln. Das würde mich mal interessieren, wo wir da jetzt wirklich stehen würden oder ob wir uns nicht alle so ein bisschen so hinter der Brille verstecken, dass es ja besser wird. Aber eigentlich stehen wir so ein bisschen auf derselben Stelle. Weiß ich nicht.
Also haben wir mal nicht gegen Schweden auch war das nicht ein Dreiländerturnier vor 1-2 Jahren, ich weiß nicht mehr wann, gespielt?
Ja, da haben wir auch mal verloren, dann haben wir gewonnen.
Also wenn man zum Beispiel den Vergleich jetzt nimmt und sagt, die Spiele davor bei der Qualifikation zur Elite-Runde, da war mir ja schon klar besser als Schweden. Und zwei Jahre davor haben wir gegen die sogar noch verloren. Also in dem Sinne kann man ja zumindest im Vergleich zu Schweden sagen, ey, da haben wir sind besser geworden.
Slowakei schaue ich auch mal. Gegen Slowakei hatten wir auch früher ein Spiel. Oder? Nee.
Also von den Ergebnissen allein ist das doch schon besser, wenn man sagt, oh, gegen Slowakei haben wir unentschieden gespielt und da irgendwie mitgehalten. Das ist schon... Und die sind ja kein No-Name. Also da muss man ja schon sagen, jetzt... Ja, aber es heißt nicht, dass wir nicht kritisieren sollten und sagen, ey, wir sehen da Probleme und wir sehen gerade keinen Nachwuchs, dass wir in den nächsten Jahren gleich kompetitiv sind. Den Fehler, glaube ich, sollten wir nicht machen, weil dann sind wir genauso wie die Fußballer.
Okay.
Sich auf Erfolg, ausruhen.
Jetzt schlagen wir die Brücke, ja, definitiv.
Ja, also wir sollen kritisieren und wir sollen gucken und dass es weitergeht, dass der Sport sich weiterentwickelt. Sollen aber dennoch anerkennen, dass die Nationalmannschaft sich auf jeden Fall entwickelt hat und besser geworden ist.
Vielleicht ist das so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt, dass man noch diesen anderen Aspekt trotzdem mit reinbringt. Also bei aller, es war erwartet, hey, wir haben alles gegeben, es war alles super, dann aber noch was reinbringt, wir müssen schon Fragen stellen, wie wir den nächsten Schritt gehen können. Also wie kommen wir denn weiter? Also was kommt jetzt noch? Wie können wir das denn aufholen, was da jetzt noch ist? Ne? Das ist ein Riesenabstand, 5-1.
Ja.
Kann man sagen, ist jetzt okay, aber wie lange wollen wir das sagen, dass das okay ist, dass wir gegen die 5-1 verlieren, weil in den 5 Jahren würde ich mal gerne, wäre halt ganz nett für den ganzen Investments, die wir alle nicht nur finanziell machen, sondern auch vom Zeitinvestment her tun, auch der DFB natürlich. Ja. Irgendwann muss mal das signifikante Ergebnis kommen und man muss mal so einen Gegner wie Kroatien halt, du brauchst dann so Spieler wie Elias Saad und Ack nur am Kader, dann schaffst du es ja.
Ja, aber das wäre doch dann wieder nur kurzfristig, dass wir dann kurzzeitig gute Spiele haben. Ich finde, uns fehlt eher die Struktur, dass wir wirklich anfangen, Jugendspieler auszubilden und so früh wie möglich. Und dann können wir doch konstant, wenn wir die Strukturen haben, können wir konstant Spieler entwickeln, die dann auf und dann auch eher spezifischer.
Das meine ich mit, du brauchst mehrere Ax und Elias Saatz. Also genau, durch Jugendausbildung habe ich vergessen. Ja. So, ja. Da musst, wenn du das hervorbringst, dann ist auch wahrscheinlich der Trainer egal.
Ja, nicht ganz, aber.
So, okay, aber es ist nicht so signifikant.
Ja, er hat eine viel bessere, er kann viel mehr ausrichten, der Trainer. Ne? Jetzt ist er halt natürlich ein bisschen gebunden an der kleinen Menge an Spielern, die er hat. Aber ja, da fehlt es in Deutschland, finde ich. Die Strukturen sind nicht da. Dass wir ordentliche Spieler ausbilden, die futsalspezifisch Sachen können. Und wenn wir so welche mehr und mehr ausbilden, dann haben wir auch eine Konstanz drin. Dann haben wir auch automatisch irgendwann hoffentlich auch bessere Trainer, die auch futsalspezifischer Sachen beibringen können. Und dann würde sich das hoffentlich irgendwie alles entwickeln, sodass du dann auch mit Kroatien mithalten kannst.
Genau, lassen wir es einfach so stehen, dass es halt erwartet war, dass die Jungs ein gutes Spiel gezeigt haben und wir haben da das rausgeholt, was man erwartet hat und war schwer. Ne? Und du kriegst halt einfach nicht einen Sieg hin, das sieht man halt. Ne? In diesen kleinen technischen Sachen, boah, die nützen das sehr schnell aus und da waren einfach, ist okay.
Ja, nee, es war komplett in Ordnung. Der Unterschied ist noch zu groß.
Ja, aber wir hatten alle so ein schönes Event, alle haben miteinander gechattet. Frankreich wird natürlich extrem interessant. Ich habe gerade geschaut, Frankreich hat eine Unentschieden gespielt gegen die Slowakei, aber Lothar war auch nicht dabei. Ich weiß aber nicht, ob der generell verletzt ist oder sowas. Fand ich einen ganz starken Spieler von Frankreich. Der da jetzt fehlt. Gibt noch ein paar andere Dribbler, sind ja so ein bisschen strukturiert, aber hat auch mehr Freestyle.
Aha.
Jetzt bin ich gespannt, was die Jungs da für ein Rezept.
Ja, also auf Frankreich bin ich auch gespannt. Ich finde, die machen eine schöne Entwicklung futsalmäßig. Auch die U19 jetzt war super interessant, wie die spielen, mit welcher Intensität und irgendwie auch so ein bisschen anders. Nicht so wie die Spanier und Portugiesen, irgendwie wilder.
Alles. Ja, die machen halt diese relative Entwicklung durch, also wirklich relativ sich steigern, ne?
Ja, also ich finde, in den wenigen Jahren jetzt sind sie doch schon viel besser geworden das ist schon interessant, wie sie sich entwickeln. Ja. Da bin ich auch gespannt, wie wir uns gegen die schlagen, ja. Habe ich schon mal gegen Frankreich gespielt eigentlich?
Ich guck mal hier gerade in die Liste, ich meine nicht. Doch, wir hatten noch so ein Turnier in Holland.
Ah ja,
Da haben wir nicht 5-0 verloren. Also so. Das war auch relativ deutlich. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr.
Ja, können wir doch wieder, haben wir wieder einen Vergleich. Können wir gucken.
Genau, hier Frankreich, 9.12.21, 7-3. Es war auf dem KNVB-Campus in den Niederlanden, 4-Nationen-Turnier, 7-3 verloren. Das Rot hier, ne?
Das ist auch super interessant. Dann
haben wir
noch mal da haben wir vielleicht nochmal einen Vergleich. Gegen Slowakei eigentlich auch nochmal. Auch wenn das jetzt sehr kurz hintereinander ist, aber ja.
Stimmt. Super. Ja, okay, David, dann war doch eine gute Reflexion, haben viel Content.
Ajo.
Ajo. Hast du theorisiert, war doch gut.
Ja.
Super. Ja, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch eine schöne Futsalwoche mit dem Mittwochspiel in Frankreich.
Ja, danke ich dir. Ich dir auch.
Jo, ciao.
Ciao.